Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Farbwechsel in Thailand. Bei den Parlamentswahlen gewinnt die Thaksin-Partei mit ihren Rothemden die absolute Mehrheit. David gegen Goliath. Der Mühleberg-Kritiker Markus Kühni lässt der Atomaufsicht ENSI keine Ruhe.
Ich möchte sehen, dass sich das ENSI überstürzt mit solchen Abklärungen und feststellt, ja, wir haben da noch wichtige offene Punkte, die wir jetzt klären müssen.
Und schließlich, er ist der Exot unter den Einheimischen. Der Wiedehopf. Und er kämpft wie andere Vögel um seinen Lebensraum. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Ursula Hürzeler und Patrick Seiler mit den Nachrichten.
Der thailändische Premierminister Abhisit Wettchachiva hat seine Niederlage bei den Parlamentswahlen eingestanden, noch bevor das Resultat offiziell bestätigt wurde. Nach Auszählung von mehr als 90% der Stimmen kam die Partei von Oppositionsführerin Yingluck Shinawat auf mindestens 160 der 500 Sitze. Auf mindestens 260 der 500 Sitze im Parlament und damit auf das absolute Mehr. Yingluck, Schwester des gestürzten Premiers Thaksin, erklärte, sie wolle die Auszählung aller Stimmen abwarten. Mit Yingluck Shinawat wird voraussichtlich zum ersten Mal eine Frau die Geschicke des südostasiatischen Staates lenken. In Weißrussland sind bei den offiziellen Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag zahlreiche Oppositionelle verhaftet worden. Die Opposition hatte dazu aufgerufen, die Rede von Präsident Lukaschenko mit lautem Klatschen zu stören. Als Zuhörer dann klatschten, wurden sie abgeführt. Dies meldet die unabhängige weißrussische Nachrichtenagentur Bielapan. Lukaschenko trat in Uniform auf und nahm eine Militärparade ab. Sein 6-jähriger Sohn stand ihm ebenfalls uniformiert zur Seite. In Berlin haben sich Vertreter von 35 Staaten getroffen, um den nächsten UNO-Klimagipfel in Südafrika vorzubereiten. Gesucht werden Kompromisslösungen für ein verbindliches Klimaschutzabkommen. Dieses Abkommen soll auch für Staaten gelten, die sich im Rahmen des Kyoto-Protokolls nicht dazu verpflichtet haben, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren, beispielsweise die USA oder China, deren Vertreter in Berlin auch anwesend sind. Bundeskanzlerin Merkel mahnte, freiwillige CO2-Minderungsziele reichten nicht aus. Deutschland und auch die EU wollten ein rechtsverbindliches Kyoto-Nachfolgeabkommen. Die deutsche Regierungskoalition plant auf 2013 die Steuern zu senken. Die Parteispitzen von Union und FDP hätten sich auf eine steuerliche Entlastung geeinigt, bestätigte die FDP einen Bericht der deutschen Bild-Zeitung. Wie hoch die Steuersenkung ausfallen wird, soll bis im Herbst entschieden sein. Die Schweiz hat syrische Gelder in der Höhe von 27 Millionen Franken gesperrt. Das Staatssekretariat für Wirtschaft, das SECO, hat entsprechende Angaben der Zeitung Zentralschweiz am Sonntag bestätigt. Ob auch Gelder des syrischen Machthabers Assad darunter sind, wollte das SECO nicht bekannt geben. Seit Anfang des Jahres wurden in der Schweiz somit über 1 Milliarde Franken aus autoritären Staaten blockiert. Der größte Teil dieses Geldes betrifft das Umfeld von Libyens Staatschef Gaddafi und des ägyptischen Ex-Präsidenten Mubarak. Zwei Schweizer Touristen, die am Freitag in der pakistanischen Provinz Belutschistan entführt wurden, sollen in die benachbarte Stammesregion Südwaziristan verschleppt worden sein. Dies sagte ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AP. Die Region gilt als Einflussgebiet der Taliban. Bei den Geiseln handelt es sich um einen Polizisten und eine ehemalige Beamtin der Kantonspolizei Bern, wie eine Polizeisprecherin einen Bericht der Sonntagszeitung bestätigte. Die beiden hätten sich auf einer privaten Reise in Pakistan befunden. Sempach hat heute des Sieges gedacht, den die Eidgenossen vor 625 Jahren über ein habsburgisches Ritterheer errungen haben. Zum ersten Mal wurde der traditionelle Marsch auf das Schlachtfeld durch ein Mittelalterfest im Städtchen Sempach ersetzt. Mit der Neukonzeption der Feier reagierte der Kanton Luzern darauf, dass ab 2003 jeweils Rechtsextreme mit auf das Feld marschiert waren. Ab 2009 führten Junge Linke jeweils auch eine Gegendemonstration durch. Die Neugestaltung stieß anfänglich auf heftige Kritik der bürgerlichen Parteien. In der Nähe der italienischen Stadt Turin ist es zu schweren Auseinandersetzungen gekommen zwischen der Polizei und Gegnern einer geplanten Eisenbahnverbindung. Als Tausende von Demonstranten eine Tunnelbaustelle belagerten, setzte die Polizei Tränengas ein, berichten italienische Medien. Radikale Kräfte unter den Demonstranten hätten Steine, Knallkörper und Brandflaschen geworfen. Auf beiden Seiten habe es Verletzte gegeben. Die Demonstranten befürchten, dass die Hochgeschwindigkeitsbahn Landschaftsbild und Ökologie des Val di Susa beeinträchtigt. Der serbische Tennisspieler Novak Djokovic ist der neue König von Wimbledon. Im Finalspiel setzte sich Djokovic gegen den Spanier Rafael Nadal in 4 Sätzen durch. Rachel Müritz.
Es war das Duell der bisherigen Weltnummer 1 Nadal und der neuen Weltnummer 1 Djokovic. Ein hochkarätiges Duell, das schönes Tennis bot. Die ersten beiden Sätze gingen an Djokovic, dann spielte sich Nadal mit einem klaren 6-2-1 im dritten Satz zurück. Es war allerdings ein kurzes Aufbäumen des Spaniers. Djokovic gewann den vierten Satz mit 6-3 und damit auch zum ersten Mal das Turnier von Wimbledon. Die Hürdensprinterin Lisa Urech hat am Swiss Meeting in La Chaux-de-Fonds den 20 Jahre alten Schweizer Rekord pulverisiert. Über 100 Meter Hürden verbesserte sie mit 12,62 Sekunden die bisherige Bestmarke von Julie Baumann gleich um 14 Hundertstel. Schneller als Urech waren in diesem Jahr weltweit erst 3 Athletinnen. An der Tour de France ist der norwegische Radprofi Thor Hyschhoff neuer Gesamtleader. Er führte sein Team Garmin Cervelo im Mannschaftszeitfahren rund um Les Césars zum Sieg. Der Belgier Philipp Gilbert musste das gelbe Trikot also bereits in der 2. Etappe wieder abgeben. Das amerikanisch-schweizerische Team BMC Racing überraschte mit Rang 2. Der Schweizer Fabian Cancellara führte seine Leopard-Trek-Equipe auf Rang 4. Und beim Motorrad-Grand Prix von Mugello erreichte der Schweizer Tom Lüthi in der Moto2-Klasse den 6. Platz. Dominik Aegerter und Randy Krummenacher belegten die Ränge 11 und 13. Damit holten alle Schweizer WM-Punkte. Gewonnen hat der Spanier Marc Marquez.
Das Wetter. Am Montag gibt es erneut viel Sonnenschein. Über den Bergen und im Süden bilden sich tagsüber Quellwolken und es sind ganz vereinzelt Schauer möglich. Die Temperatur steigt auf 25 bis 30 Grad. Auch am Dienstag bleibt es sonnig und sommerlich warm. Die Temperatur steigt im Norden auf 26 Grad, im Süden auf 30 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.08 Uhr. Die Verkehrsübersicht in Kurzform. Stau oder Behinderungen in der Region Bern-Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Forsthaus und Neufeld. Zwischen Schönbühl und Kirchberg sowie zwischen Kriegstetten und Önsingen. Und auf der A6 Richtung Bern zwischen Thun und Rubigen. Dann in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen Zürich Nord und Weiningen und stadteinwärts vor dem Schöneichtunnel. Sowie in der Zentralschweiz auf der Axenstrasse zwischen Flüelen und Brunnen und auf der A8 zwischen Alpnacht Nord und der Verzweigung Lopper.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und so geht's hier weiter. Machtwechsel in Thailand. Die Familie Thaksin ist wieder am Schalthebel. Demonstrationswelle in Chile. Hunderttausende verlangen mehr Rechte. Markus Kühni. Der Mann, der die Atomaufsicht zum Schwitzen bringt und schließlich vom Verschwinden der Insekten und einheimischer Vögel. Die Kehrseite der modernen Landwirtschaft. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Thailand, das Land des Lächelns, wird bald von einer Frau regiert. Nach einem brutalen Wahlkampf hat Yingluck Shinawat mit ihrer Pyathai-Partei die absolute Mehrheit gewonnen. Der bisherige Premierminister Abhisit Vejjajiva landete weit abgeschlagen auf dem 2. Platz. Damit steht Thailand ein Machtwechsel bevor und schlimmstenfalls sogar ein Militärputsch. Ich habe Urs Morf, unseren Korrespondenten in Bangkok, gefragt, weshalb die politische Quereinsteigerin Ying Luck derart erfolgreich war.
Ja, der Hauptgrund ist ganz eindeutig, dass eben die Schwester ist von Thaksin Shinawatra und dass sie mit ihrem Namen dafür garantiert, dass die Sozialpolitik, die ihr Bruder als erster thailändischer Politiker thematisiert hat, dass die weitergeführt wird. Also es wird wieder billige Gesundheitsversorgung geben, es wird wieder staatlich garantierte Mindestpreise für Reis geben, es wird wieder Kredite geben für die Dörfer. Es wurde sogar versprochen, dass jedes Dorf nun gratis WLAN bekommen soll.
Sie haben es erwähnt, hinter Ying Luck steht Ihr mächtiger Bruder, der Ex-Premier, der seit dem Putsch vor 5 Jahren im Exil lebt. Ying Luck sei sein Klon, hat er einmal gesagt. Wird also er faktisch in Thailand jetzt die Fäden ziehen?
Das wird er auch vermutlich tun müssen sogar, weil seine Schwester, die Ying Luck, die war ja bisher Managerin des familieneigenen Immobilienkonzerns. Sie hat überhaupt keine politische Erfahrung. Sie ist erst seit 6 Wochen, seit dem Wahlkampf, überhaupt selbst politisch aktiv. Und dazu kommt natürlich noch das Thaksin ohnehin. Die ganzen 5 Jahre, wo er jetzt weggeputscht worden ist, sowieso hinter den Kulissen immer die Fäden zieht in Thailand. Also ein sehr großer Teil der Politik der letzten 5 Jahre hat sich immer nur um diesen Mann gedreht. Ob er nun im Exil war oder ob er eben geflüchtet war, das spielt eigentlich gar keine große Rolle.
Aber für ihn ist natürlich ein Nachteil, dass er jetzt in Dubai lebt. Er ist verurteilt wegen Amtsmissbrauch, müsste eigentlich 2 Jahre ins Gefängnis in Thailand. Ist denn damit zu rechnen, dass er jetzt zurückkommen kann, dass es eine Amnestie gibt?
Die Pyatai, also die Thaksinistenpartei und eben Ying Luck, also die Schwester, die haben den Wahlkampf unter anderem auch damit geführt, dass sie gesagt haben, es muss eine politische Amnestie geben. Und das ist ganz klar, also da geht es zwar auch um die Rothemden vom letzten Jahr, die zum Teil immer noch im Gefängnis sitzen, aber in allererster Linie ist ganz klar, dass darauf gezielt, dass eben dann Thaksin aus dem Exil zurückkommen kann, ohne zuerst 2 Jahre ins Gefängnis zu müssen. Und das wird natürlich dann ein sehr heikles Thema. Das kommt sehr stark darauf an, wie die Thaksinisten das machen, wann er zurückkommt, wie er zurückkommt, ob er sich dann gleich wieder wie gehabt in den Vordergrund drängt, weil dann sind die Probleme vorprogrammiert, oder ob er es eben schafft, sich ein bisschen zurückzunehmen, halt eben hinter den Kulissen weiterzuwirken.
Abhisit, der Wahlverlierer, der bisherige Regierungschef von der Demokratischen Partei, gilt als Marionette der Militärs. Wird es denn die Armee hinnehmen, dass ihr Verbündeter jetzt wieder von der Thaksin-Familie verdrängt wird?
Das ist wirklich eine Stilfrage. Es kommt, wie gesagt, es kommt darauf an, wie Thaksin und die Thaksinisten vorgehen, wie dreist sie sind, also wie dreist er sich wieder in den Vordergrund drängt oder eben nicht. Und was man natürlich hier hört, gerüchteweise, ist, dass es Geheimverhandlungen bereits gegeben hat zwischen Thaksin und der Armeeführung und dass man sich im Prinzip eigentlich auf einen Kompromiss geeinigt hat, also dass eben Thaksin nicht offiziell direkt aktiv wird politisch, dass zudem die Thaksinistenregierung sich aus den armeeinternen Sachen raushalten wird, also wenn es um Umbesetzungen von Offiziersrängen geht, und dass dann unter Umständen eben die Armee das tolerieren würde, dass die Thaksinisten jetzt wieder die Regierung bilden.
Thailand ist in den letzten Jahren von schweren Unruhen erschüttert worden. Das Land ist tief gespalten. Wie groß ist denn jetzt die Chance nach der Wahl, dass sich die beiden Lager versöhnen?
Also rein vordergründig stehen die Chancen eigentlich nicht so schlecht, weil die Thaksinisten scheinen nun doch eine absolute Mehrheit errungen zu haben. Das heißt, sie sind nicht darauf angewiesen, das war immer ein Problem hier in Thailand, in langwierigen Verhandlungen kleinere Parteien zu einer Koalition zu gewinnen, sondern sie können, wenn sie wollen, auch allein regieren. Es ist ein deutlicher Sieg. Es ist ein Sieg, der eben auch dem Militär eigentlich signalisiert, dass sie sich zurückhalten sollten. Was dazu kommt, Abhisit, also der Wahlverlierer, der hat vor einer guten Stunde, hat er sich vor die Fernsehkameras gestellt, hat die Niederlage eingestanden und hat ganz ausdrücklich Ying Luck auch zum Sieg und zum Amt als erste Frau an der Regierungsspitze gratuliert. Also von daher stehen die Zeichen eigentlich nicht schlecht. Also wenn die Thaksinisten nun sich mäßigen können und nicht unnötig Widerstand provozieren, dann könnte es doch sein, dass sich die Lage langsam entspannt und etwas beruhigt.
Das waren Einschätzungen von Urs Morf in Bangkok. In Chile wird seit Wochen demonstriert und immer sind es Zehntausende, die auf die Straße gehen. Mal protestieren die Umweltschützer, Mal fordern die Schwulen und Lesben mehr Rechte, mal marschieren die Kupferarbeiter gegen die schleichende Privatisierung. Was ist da los? Die Antwort ist einfach. Chile entwickelt sich zu einer ganz normalen Demokratie. Die Angst, die noch zwei Jahrzehnte nach dem Ende der Pinochet-Diktatur viele Bürgerinnen und Bürger gelähmt hatte, die Angst ist weg. Und jetzt wird über alles Mögliche gestritten. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Jüngstes Beispiel für diese Emanzipationsbestrebungen sind Schüler, Studenten, Lehrer und Professoren. Fast 100.000 von ihnen waren vor drei Tagen in Santiago auf den Beinen, um zum wiederholten Mal ein gerechteres und besseres öffentliches Bildungssystem zu verlangen. Die rechtsgerichtete Regierung reagierte hilflos und bot geringfügig mehr Mittel für das Bildungswesen an. Aber damit lässt sich die große Protestgemeinde nicht ködern.
Nosotros queremos construir un sistema nacional de educación pública de calidad gratuita. Ese es nuestro horizonte.
Es gehe darum, in Chile wieder ein System herzustellen, das vorwiegend öffentlich und gratis sei, mit einer guten Bildungsqualität, die allen zugute käme, sagte die Sprecherin der Protestierenden. Die frühere Militärdiktatur krempelte das Bildungssystem komplett um. Sie führte die Kostenpflicht als Prinzip ein. Gute Bildung wird seither in privaten Schulen angeboten. Die auf die Diktatur folgenden demokratischen Regierungen haben wenig daran geändert. So bleibt es bei einem Zweiklassensystem, auf welche die Privatisierung der Bildung letztlich hinauslief. Egal ob privat oder öffentlich, die Studiengebühren an den Universitäten beginnen bei umgerechnet 500 Franken im Monat. Das ist mehr, als der gesetzliche Mindestlohn beträgt. Staatliche Stipendien gibt es keine mehr, stattdessen müssen sich junge Leute bei den Banken Bildungskredite verschaffen. Nach ihrer Promotion schulden die meisten den Banken etwa so viel, wie ein Haus kostet. Die Zehntausenden auf den Straßen wollen nun zurück zu einem Bildungsmodell, wie es bis zum Militärputsch von 1973 existiert hatte. Dass sie dies gerade jetzt und mit derartigem Nachdruck tun, überrascht den Politikwissenschaftler Patricio Navia nicht. Auf vielen Gebieten sei der Nachholbedarf enorm und die Rechtsregierung des Milliardärs Sebastian Piñera mache sich angreifbar. Der Präsident habe schnelle und tiefgreifende Veränderungen versprochen. Zu viel wohl, denn nach anderthalb Jahren an der Macht habe seine Regierung noch kaum Lösungen entwickelt. Jetzt vergeht keine Woche in Santiago, ohne dass der Verkehr wegen Großdemonstrationen zusammenbricht. Die Kundgebungen zu den verschiedensten Themen sind durchaus Ausdruck einer demokratischen Normalität. Im Unterschied zu anderen Ländern Lateinamerikas gehen die Chilenen nicht auf die Straße, um gleich das ganze neoliberale Entwicklungsmodell zu kippen. Patricio Navia.
Lo que quieren es tener más acceso, más oportunidades, participar más de los beneficios del desarrollo.
Was die Chileninnen und Chilenen heute einforderten, sei die Besserstellung des Einzelnen gegenüber den alles dominierenden Interessen des Kapitals, der Unternehmer und der Wirtschaftsverbände. Die Leute wollten einen Staat, der für mehr Gleichheit einstehe. Da bleibt noch viel zu tun. Denn 21 Jahre nach der Überwindung der Diktatur regeln in Chile immer noch die Verfassung und die Gesetze Pinochets das Zusammenleben der 16 Millionen Menschen. Die vielen Forderungen stellen die Regierung vor eine komplexe Herausforderung. Sie würde am liebsten gar nichts Grundsätzliches ändern, denn in vielen Bereichen versteht sich die regierende politische Rechte als Verwalterin der Hinterlassenschaft von Pinochet.
Diese Woche haben die bernischen Kraftwerke das AKW Mühleberg vom Netz genommen, wegen Sicherheitsbedenken, 5 Wochen vor den jährlichen Revisionsarbeiten. Einer, der das hat kommen sehen, ist Markus Kühni. Der Atomkritiker aus Bern warnte schon lange vor der Katastrophe in Fukushima, in Mühleberg gäbe es gravierende Mängel. Hartnäckig und genau hatte der Informatikingenieur jeweils die komplizierten Sicherheitsberichte durchgearbeitet und die Aufsichtsbehörde ENSI mit seinen Bedenken und Fragen konfrontiert. Nicht immer zu deren Freude. Christian von Burg über den Ingenieur, der zum engagierten ENSI-Kritiker wurde.
Auf dem Tisch steht ein knapper Meter Fachliteratur. Markus Kühni stöbert in einem Sicherheitsbericht. Er habe unterdessen ein Gespür für heikle Stellen entwickelt, sagt er.
Bei der Lektüre dieser Sicherheitsdokumente habe ich Stellen gefunden, wo ich den Eindruck bekam, dass sich der Ingenieur für irgendetwas entschuldigt. Also irgendeinen Sachverhalt versucht zu widerlegen, wonach niemand gefragt hat.
Kühni ist auch Ingenieur, Informatikingenieur. Und er bringt mit seinen Fragen die Nuklearaufsichtsbehörde ENSI ins Schwitzen. Markus Kühni lebt in einer großzügigen Altbauwohnung in Bern. An den Decken hängen Designerlampen, das alte Parkett ist frisch geschliffen, an der Wand ein edles Cheminée. Er lebe privilegiert hier, sagt er. Zusammen mit Partnern führt er eine kleine Informatikfirma. Er stamme zwar aus einer atomkritischen Familie, sagt Kühni, aber die intensive Beschäftigung mit Kernkraftwerken habe erst vor anderthalb Jahren begonnen, als ihm klar geworden sei, dass wieder neue Reaktoren gebaut werden sollen. Er begann zu recherchieren und schloss sich Focus Anti-Atom an, einer Gruppe technisch versierter Gegner des AKW Mühleberg. Ihm sei aufgegangen, dass Mühleberg im Falle eines großen Hochwassers ernsthafte Probleme bekäme.
Ich habe einfach festgestellt, dass dann alle diese Stromversorgungsmöglichkeiten wie Dominosteine fallen.
Im letzten Sicherheitsbericht schrieb das ENSI, das Notkühlsystem Susan wäre funktionsfähig. Markus Kühni dagegen bezweifelte, dass das Ansaugen von Kühlwasser noch möglich gewesen wäre.
Mit fadenscheiniger Begründung wurde dort einfach gesagt, das könne nicht verstopfen, auch wenn da Geröll, Geschiebe, Schlamm und so weiter daherkommt. Das war im Bericht irgendwie 4 Zeilen wert.
All dies war vor dem Unfall in Fukushima. Kühni richtete seine Fragen an die bernischen Kraftwerke BKW und an das ENSI, das ihn 2 Monate später in Bruck empfing. Fachleute hätten ihm vieles erklärt, aber keine Antworten auf seine konkreten Fragen zu Mühleberg gegeben. Nach 2 Stunden wurde er höflich fortgeschickt. Er habe lange gezögert, ob er mit seinem Bericht an die Öffentlichkeit gehen soll. Aber dann kam Fukushima.
Und ich habe wirklich noch überlegt, wie kann ich den Leuten erklären, dass diese Stromversorgung so wahnsinnig wichtig ist. Und ich habe natürlich anhand der ersten Tage nach dem Unfall gesehen, dass ich jetzt das nicht mehr erklären muss.
Am letzten Mittwoch bekam der Ingenieur die Bestätigung. Das Notkühlsystem soll jetzt nachgebessert werden.
Kühni?
Ein Journalist will technische Details wissen.
Nein, also ich finde es jetzt merkwürdig, dass man auch etwas auf
Kühni ist mit seinem Wissen zur gefragten Auskunftsperson geworden. Frau und Kinder kommen nach Hause, sie bereiten das Nachtessen vor. Kühni bleibt vor dem Computer. Ein weiterer Vorwurf ans ENSI. Es habe fehlerhafte Aussagen zur Katastrophe von Fukushima gemacht, um die Schweizer Kernkraftwerke als sicher darzustellen.
In der Unfallbeschreibung steht, dass der Unfall technisch gut nachvollzogen werden könne und dass keine überraschenden Phänomene aufgetreten sei. Und mit dieser Begründung wird auch die Technik quasi aus dem Verdacht entlassen.
Dabei seien die Druckentlastungssysteme in Mühleberg, die bei einer Kernschmelze eine Explosion im Innern des Kraftwerks verhindern sollten, vergleichbar mit jenen in Fukushima. Das ENSI räumt ein, es habe bei einer ersten schnellen Reaktion Fehler gegeben in der Darstellung der Druckentlastungssysteme. Sonst aber kontert es die Vorwürfe. Die zahllosen Fragen von Herrn Kühni führten nur zu einem spitzfindigen Expertenhickhack. Überhaupt habe man das Problem mit dem Notkühlsystem in Mühleberg unabhängig von Kühnis Intervention angehen wollen. Zahlreiche andere Einwände würden im Rahmen des EU-Stresstests für die Kernkraftwerke überprüft. Kühni dagegen meint, die Behörde arbeite zu wenig transparent. Er verwahrt sich gegen den Vorwurf, nur Haarspalterei zu betreiben.
Ich möchte sehen, dass sich das ENSI überstürzt mit solchen Abklärungen und feststellt, ja, wir haben da noch wichtige offene Punkte, die wir jetzt klären müssen. Ich stelle das einfach nicht fest, es wird immer nur beschwichtigt.
Ist Kühni unterdessen verbittert? Führt er einen Kampf gegen Windmühlen? Nein, sagt er.
Ich habe das immer verbunden, auch mit meinen Hobbys. Ich habe diese Panoramabilder gemacht vom Kraftwerk und so weiter und habe auch im Bereich der 3D-Modellierung mich selber ein bisschen ausgebildet und Dinge simuliert, Überflutungen simuliert und solche Dinge.
Als nächstes will der Ingenieur beim ENSI nachhaken, wie es um die Richtlinien zur Außerbetriebnahme eines Kernkraftwerkes steht. Seit 8 Wochen warte er auf die Beantwortung seiner Fragen, sagt Kühni, und steht auf. Jetzt gibt es erstmal ein Nachtessen, bevor es weitergeht.
Ein Porträt von Christian von Burg. Die Schweiz meint es nicht gut mit Vögeln. Viele Arten sind bedroht. Das Rebhuhn etwa ist sehr selten geworden, der Fischadler sogar ausgestorben. Und die Lage der Gefiederten ist noch weit schlimmer, wenn man sie vergleicht mit jener in den 1950er Jahren. Das zeigt eine neue und neuartige Studie der Schweizerischen Vogelwarte. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Der Wiedehupf. Orangebrauner Rücken, schwarz-weiß gestreifte Schwingen und Schwanz, eine kecke Federkrone auf dem Kopf. So sehen sonst exotische Vögel aus. Der Wiedehupf aber ist ein Einheimischer. Noch. Lediglich 180 Brutpaare der bedrohten Art leben hierzulande, hauptsächlich im Wallis und Tessin. Bei der ersten schweizweiten Vogelzählung in den 1970ern fand man gar nur 140 Paare. Man könnte also denken, der Wiedehupf war schon immer ein seltener Schweizer. Doch eine neue Studie der Schweizer Vogelwarte zeigt, das ist ein Fehlschluss. Die Forscher haben mit ungewöhnlichen Mitteln untersucht, wie verbreitet die Vögel anno 1950 waren, sagt Studienautor Peter Knaus.
Da gibt es noch relativ viele Leute, die damals schon beobachtet haben und die bin ich besuchen gegangen und habe sie gefragt, was sie denn beobachtet haben in den 50er Jahren.
Das überraschende Fazit daraus, in den 1950ern waren zahlreiche Vogelarten viel häufiger als gedacht. Vom Wiedehupf zum Beispiel gab es damals fünfmal mehr Exemplare als heute, und zwar nicht nur in Randregionen, sondern im ganzen Mittelland. In diesem Mittelland war der Aderlass besonders groß, sagt Peter Knaus.
In einzelnen Gebieten, die haben 10, 20 Brutvogelarten verloren. Wenn man das auf eine Gesamtartenzahl von 80, 90 Arten bezieht pro Gebiet, dann ist ein Minus von 10 oder 20 ein deutliches Minus.
Große Verantwortung für den Rückgang von Wiedehopf, Rebhuhn, Steinkauz oder Wachtelkönig trägt die Landwirtschaft. Sie erlebte ab 1950 einen Intensivierungsschub. Das bedeutet mehr Maschinen, mehr Dünger, weniger Hecken oder einzelne Bäume. Der Lebensraum vieler Vögel verschwand und auch ihr Futter. Die Insekten, berichten frühe Vogelbeobachter.
Ein Beobachter war im Außendienst unterwegs in den 50er Jahren. Da musste er, wenn er abends unterwegs war, nach einer oder zwei Stunden anhalten an einem Dorfbrunnen, musste dann die Scheibe von den zahlreichen Insekten säubern. Und man sieht die Masse der Insekten, die damals noch anwesend waren.
Der Bund hat den Bauern Umweltziele aufgetragen, darunter die Förderung jener Vogelarten, die auf Landwirtschaftsland leben. Zwar ist nicht konkret festgelegt, welcher Naturzustand als Referenz gilt. Aber die neuen Erkenntnisse verdeutlichten, dass man bis anhin zu wenig gemacht habe, sagt Peter Knaus.
Die Verbreitung, die wir jetzt 20 Jahre weiter zurück illustrieren können, zeigt, wie groß der Effort sein muss, um diese Ziele erfüllen zu können, weil die Abnahmen gewisser Arten deutlich waren zwischen den 50er und 70er Jahren.
Konkret brauche es schärfere Regeln für die ökologischen Ausgleichsflächen. Dies sind Flächen im Wies- und Ackerland, die für einige Jahre nicht bewirtschaftet werden, um seltenen Pflanzen und Tieren Rückzugsgebiete zu gewähren. Dafür bezahlt der Bund den Bauern pro Jahr rund 180 Millionen Franken. Doch diese reservierten für die Ökoflächen zu wenig und zu schlechtes Land, sagt Peter Knaus. In diesem Punkt gibt Samuel Vogel vom Bundesamt für Landwirtschaft den Vogelschützern recht und darum wolle der Bund mehr Geld locker machen.
Es ist vorgesehen, die Biodiversitätsbeiträge bis ins Jahr 2017 bis auf 300 Millionen pro Jahr anzuheben.
Weitere Direktzahlungen sollen nun auch das Futter der Vögel, die Insekten, fördern. Diese Verbesserungen werden der Vogelwelt jedoch nicht zu jenem Platz verhelfen, den sie vor dem Intensivierungsschub der Landwirtschaft innehatte. Das Rad ließe sich nicht zurückdrehen, sagt Samuel Vogel.
Die Landwirtschaft hat sich stark geändert, ist viel produktiver geworden und die Gesellschaft hat in Kauf genommen, dass diese Entwicklung zu Ungunsten gewisser Arten verläuft.
Aber die Gesellschaft wusste bisher nicht, dass viele dieser Vogelarten einst viel weiter verbreitet waren als angenommen. Die Studie der Vogelwarte wirft also zumindest die Frage auf, ob der Schutz für die Vögel nicht verstärkt werden müsste.
Thomas Häusler berichtete. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Roger Brendlin, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.